Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Sie hören Reflexe mit Felix Schneider am Mikrofon. Mein Gast ist Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2. Herr Welzer, herzlich willkommen. Ich habe eine Frage zum Zusammenhang Ihrer wissenschaftlichen Biografie. Sie sind vor ungefähr 10 Jahren bekannt geworden mit sozialpsychologischen Arbeiten zum Nationalsozialismus und zur Erinnerung an den Nationalsozialismus. Sie haben damals zum Beispiel gefragt, wie Familien sich erinnern an Väter oder Großväter, die im Nationalsozialismus gelebt haben. Heute sind Sie Direktor der Stiftung Futur 2. Sie suchen nach Alternativen zum derzeitigen Wirtschaftssystem, nach einem neuen Konsummodell. Das scheint nun zunächst mal etwas ganz anderes. Ist das der große Bruch gewesen oder gibt es da Kontinuitäten?
Also da gibt es sehr starke Kontinuitäten. Und zwar ist ja meine Fragestellung an die Geschichte als Sozialpsychologe eigentlich immer die gewesen, wie entstehen eigentlich solche gravierenden Orientierungsveränderungen, wie entstehen Verschiebungen von moralischen Vorstellungen, wie entstehen Handlungsbereitschaften, im Extremfall auch Handlungsbereitschaften zum Töten bei Menschen, die von sich selber ein paar Monate vorher auf Nachfrage, ob sie sowas tun könnten, gesagt hätten, nein, niemals. Ja? Also wie orientieren sich Menschen, wie fällen sie Entscheidungen, wie sind die Potenziale zu deuten und aufzufinden für solche Veränderungsprozesse zum Schlechten, in dem Fall bei der Auseinandersetzung mit den Gewaltprozessen im Nationalsozialismus, Ausgrenzungshandlungen und so weiter. Man kann die Perspektive ja auch umdrehen und sagen, wodurch entstehen denn Potenziale für Veränderungen zum Besseren, zu einem achtsameren Umgang mit der Welt oder so. Also die Brücke zwischen diesen scheinbar unzusammenhängenden Gegenstandsbereichen, die ist für mich sehr klar, ja, und sehr einfach. Das ist immer nur die Frage zu untersuchen, woran orientieren sich Menschen und was halten sie für vernünftig zu tun und wie kann man in irgendeiner Weise darauf Einfluss ausüben.
Also ganz brisante und ganz aktuelle Frage, was bringt Menschen eigentlich dazu, ihr Handeln zu ändern, sich zu verändern, in dem Fall jetzt zum Besseren. Aber was ist denn eigentlich das Bessere? Also Ihre Stiftung heißt Futur 2. Das Futur 1 ist, wir werden die Welt verändern. Das Futur 2 ist, wir werden die Welt verändert haben in der Zukunft. Was werden wir denn en gros so verändert haben in der Zukunft?
Ja, wir werden in jedem Fall was verändert haben. Die Frage ist halt nur, ob zum Besseren oder zum Schlechteren. Das ist erstmal die Überlegung bei dieser Titelgebung für diese Stiftung, Futur 2. Ich werde dieses und jenes getan haben.
Ja? Ach so, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das auch zum Schlechteren sein könnte.
Es kann doch zum Schlechteren sein und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, dass wir in 20 Jahren sagen würden, wir werden versagt haben. Nämlich dann, wenn unsere Wirtschaftsweise, unsere Lebensstile, unsere Konsumstile weiterhin so sich verstetigen und verstärken, wie wir das seit vielen Jahrzehnten sehen. Weil ich schon der Auffassung bin, ich glaube, das kann man auch ganz gut begründen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ihre Faszination, ihren Charme daraus bezieht, dass sie ein extrem erfolgreiches Gesellschaftsmodell ist und auf einem extrem erfolgreichen Wirtschaftsprinzip basiert, das heißt Kapitalismus, dieses Prinzip. Das geht davon aus, dass man unendlich Wachstum produzieren kann und damit Mehrwert erzeugen kann und damit Wohlstand erhöhen kann, hat aber leider den systematischen Fehler, dass es jetzt seit einiger Zeit begonnen hat, die eigenen Voraussetzungen zu konsumieren. Das liegt daran, dass die Welt nicht unendliche Rohstoffe, Materialien, Energievorräte bereithält, um sozusagen diese Unendlichkeitsmaschine für immer zu füttern. Das wird nicht gehen, ja.
Seit einiger Zeit verzehrt dieses System seine eigenen Grundlagen. Mir ist in der Vorbereitung dieser Sendung aufgefallen, dass es eigentlich noch gar nicht so lange her ist in Ihrer Analyse, dass man sagen kann, es verzehrt die eigenen Grundlagen. Das heißt, über lange Zeit konnte der Kapitalismus dieses System sich ausdehnen, also neue Ressourcen und neue Märkte finden.
Ja, weil es begrenzt gewesen ist. Also historisch, ich meine, wir müssen ja darüber sprechen, das ist ja ein extrem junges System. Da sind wir gerade 200 Jahre alt. Und die Funktionsweise dieses Systems beschränkte sich ja auf einen sehr kleinen Teil der Welt. Also Industrialisierung beginnt in England, Deutschland, Frankreich, dann Nordamerika als die sogenannten früh industrialisierten Gesellschaften, die diese enorme Reichtumsproduktion dann auch realisieren, aber ja letztlich die ganze Welt als Lager zur Verfügung haben, um den Stoff zu kriegen, den sie zum Betrieb dieser Industriemaschine brauchen und zur Produktion von Wohlstand. Das Verhängnis fängt an der Stelle an, wo sich dieses Wirtschaftssystem globalisiert. Das heißt, alle auf der Welt genau das machen und diesem Prinzip folgen. Und in diesem Augenblick befinden wir uns in so einer unglaublichen Beschleunigungskurve, was eben den Ressourcenverbrauch, den Energieverbrauch und die Produktion von Müll angeht.
So dass es jetzt tatsächlich darum geht, um eine andere Form der Moderne. Sie nennen das eine reduktive Moderne. Und Sie haben ganz ähnlich, wie Sie es jetzt gerade eben getan haben, diese Gedanken auch in einem Interview der Zeit geäußert, das im Internet zu lesen ist. Und da gibt es verschiedene Reaktionen drauf von Lesern, angenehme und auch ein bisschen unangenehmere. Eine, die allererste, sagt: Alles prima, alles sehr schön, was der Wälzer da sagt, aber leider glaube ich nicht mehr an die Einsicht der Menschheit. Was würden Sie dem, ich glaube, es ist ein Mann gewesen, sagen?
Ja, da liegt er ja völlig richtig. Ich glaube auch nicht an die Einsicht der Menschheit. Erstens glaube ich nicht daran, dass Einsicht viel mit Verhalten zu tun hat. Und zweitens gibt es ja sowas wie die Menschheit nicht. Menschheit ist ja ein Abstraktum. Ja, wir existieren in bestimmten Wir-Gruppen unterschiedlicher Größe, aber die Wir-Gruppen psychologisch betrachtet reichen nie bis zur ganzen Menschheit. Wir identifizieren uns nicht mit den restlichen 7 Milliarden, die auf der Erde leben und so weiter. Das macht auch keinen Handlungsraum auf. Genauso wenig wie eben die Einsicht in etwas Besseres schon dazu führt, dass man seine Absichten verändert, ja, sondern man verhält sich ja so, wie man im Rahmen des Gegebenen es für opportun hält, wo man am wenigsten mit aneckt, womit man am wenigsten Orientierungsbedarf, Aufwand für einen selber erzeugt. Das heißt, es ist immer sehr gut, innerhalb der Strukturen zu funktionieren, die so eine Gesellschaft prägen. Und es ist sehr schwierig, zum Beispiel aus einer Einsicht dann eine Schlussfolgerung für Verhalten zu ziehen. Einfaches Beispiel. Alle Menschen wissen über den Klimawandel Bescheid. Alle wissen, dass das irgendwas mit CO2 zu tun hat. Aber im Alltag ist zum Beispiel in Deutschland in den meisten Gegenden sehr viel praktischer, seine Kinder mit dem Auto zum Kindergarten zu fahren, als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. So. Und jetzt kann man die Frage stellen, was hat die Einsicht in die Gefährdung des Klimawandels für eine Beziehung zu dem eigenen Mobilitätsverhalten?
Allerdings.
Ja? Und das eigene Mobilitätsverhalten folgt einfach anderen Logiken. Ja, weil die Infrastrukturen so gebaut sind, dass das einfach besser ist oder weil man keine Zeit hat oder weil man es schon immer so gemacht hat oder weil es bequemer ist oder weil es schicker ist. Es gibt eine unendliche Fülle von Gründen, das jetzt mit dem Auto zu erledigen und die Frage mit dem Klimawandel für das Partygespräch aufzuheben, wo es nämlich eigentlich hingehört. Weil das freie Gespräch, handlungsentlastet, ist immer total einfach, während handlungsbelastet diese Umsetzung unendlich schwer und weit entfernt ist.
Sie als Sozialpsychologe gehen nicht davon aus, dass der menschliche Charakter eine Einheit ist und wirklich intentional, also mit Absicht handelt, sondern dass es viel komplizierter ist. Das ist ja ziemlich weitreichend, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Weil das ja auch heißt, man kann da aufklären und Katastrophenszenarien verbreiten im Volke, das nutzt relativ wenig. Die bringen immer noch mit dem Auto ihre Kinder zur Schule.
Es nützt sogar gar nichts. Nicht relativ wenig, sondern es nützt gar nichts. Wir haben ja im vergangenen Jahr das 40-jährige Jubiläum der Studie Die Grenzen des Wachstums gehabt. Ja? Und wenn man sich mit Dennis Meadows unterhält, dem damaligen Hauptautor, damals noch junger Wissenschaftler, dann sagt Dennis Meadows, es ist im Grunde genommen, seit wir dieses Buch publiziert haben, sind alle Werte, die damals noch relativ harmlos gewesen sind im Sinne der Grenzen der Ressourcen, der Grenzen der Energievorräte, der Grenzen der Senken, also wo man Müll abladen kann und so weiter. Das war vor 40 Jahren noch so, dass es umsteuerbar gewesen wäre. Ja, aber seit wir dieses Buch geschrieben haben, haben sich all die einschlägigen Werte mindestens verdoppelt, wenn nicht vervierfacht. Das heißt, wir sind in einer...
Also verschlechtert.
Es hat sich alles verschlechtert, während wir parallel eine unglaubliche Steigerung im Bewusstsein haben. Also Leute in diesen Ländern wie Schweiz, Deutschland, Österreich und so sind ja bis zum Anschlag voll mit Umwelt- und Ökobewusstsein. Ja? Das ist ja auch weit verbreitet. Es gibt keine Partei, die nicht irgendwie solche Themen mit hätte. Es gibt kein unternehmerisches Leitbild, wo nicht Nachhaltigkeit und Klimaschutz vorkommt. Es gibt keine Autowerbung, die nicht argumentieren würde, dass dieses Auto XY jetzt unheimlich gut für die Umwelt ist. Ja? Das heißt, auf der Ebene des Bewusstseins war das alles erfolgreich, hat sich unheimlich viel verändert. Auf der Ebene des Verhaltens das genaue Gegenteil passiert. Insofern hätte man hier einen guten Hinweis darauf, dass das sehr, sehr, sehr locker verkoppelt ist, Wissen und Handeln.
Ja, aber das bedeutet dann, dass man gar keine Chancen hat, etwas zu verändern. Sie sagen, die Leute handeln im Rahmen des Gegebenen. Was ist denn da das Gegebene?
Das
ist sehr abstrakt.
Ja, gut, das kann man konkretisieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die einen enorm hohen Standard hat hinsichtlich Wohlstand, hinsichtlich Versorgung, hinsichtlich Bildung, hinsichtlich Gesundheit, hinsichtlich Konsummöglichkeiten. Ja, das ist erstmal die gegebene Welt, in der wir existieren. Und Menschen, die in einer solchen Welt aufgewachsen sind, können sich auch nicht vorstellen, dass die Welt jemals eine andere sein könnte. Das Kernparadigma dieser Welt heißt alles immer mehr. Das ist gewissermaßen die Religion, die dem Ganzen zugrunde liegt oder auch die Formel dafür, worauf diese Gesellschaft abzielt. So, und das wird ja tagtäglich realisiert. Sie haben jedes Jahr mehr Häuser, mehr Autobahnen, mehr Straßen, mehr Flughäfen, mehr Flugzeuge, mehr iPads, mehr iPhones und so weiter. Das übersetzt sich in die Lebenswelt. Ja? Das ist ja kein Abstraktum, das ist keine Behauptung, sondern so funktioniert diese Gesellschaft. Insofern gehen auch die allermeisten Menschen davon aus, dass Zukunft darin bestünde, dass von allem immer mehr da ist. So argumentieren ja auch Parteien, Politiker.
Ja, sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt die Auffassung, dass dieses Wachsen etwas ganz Natürliches sei. Vom Kind zum Erwachsenen, nachher Zunahme an Kompetenz, Lernen, an Einfluss, Neugier führt zu Lernen, führt zu Einfluss, zu Kompetenz, führt zu sozialer Anerkennung und so weiter. Also dass dieses eigentlich etwas Natürliches sei, wenn Sie jetzt doch stark darauf abheben, dass das gesellschaftlich bedingt ist.
Naja, also biologisches Wachstum ist ja begrenzt, Gott sei Dank. Ich meine, Kinder wachsen halt nicht unendlich, sondern sind irgendwann fertig damit, genauso wie andere Organismen. Ja? Also insofern, die Vorstellung, es gäbe unendliches Wachstum, hat ja tatsächlich insofern religiöse Qualitäten, weil die Moderne im Kern die Vorstellung tatsächlich hat, Endlichkeit zu überwinden. Ja, das ist ja im Grunde genommen Ablösung von religiösen Kosmologien durch ein System, was gewissermaßen im Diesseits die Welt verändert, aber dabei auch eine Unendlichkeitsvorstellung dem zugrunde legt. Wir können von allem immer mehr haben. Wir können auch immer länger leben. Wir können immer weiter kommen und sowas. Ja, das ist sozusagen ja in der DNA dieser Gesellschaftsvorstellung. Und sowas übersetzt sich dann auch als Kultur natürlich auch in die Innenwelten der Menschen. Deshalb gibt es ja zum Beispiel, wenn man das mal karikiert, niemand hinterfragt, was es denn eigentlich bedeuten soll, dass man lebenslang lernen muss. Ja, ich würde ja immer denken, Lernen hat ja ein Ziel. Man macht es ja soll ja irgendwas bei rauskommen. Wenn ich aber damit konfrontiert bin, dass mein individuelles Leben endlich ist, wozu soll ich dann lebenslang lernen? Woraufhin denn? Ja? Und das ist ja schön, wenn man das aus freien Stücken macht, aber als Norm setzt es die Leute gewissermaßen unter Stress noch 2 Minuten, bevor sie in die Kiste springen. Das ist ja völlig sinnlos, das Ganze.
Dann stellt sich jetzt aber natürlich dann die Frage, ja, wie kann ich denn überhaupt die Menschen dazu bringen, ihr Handeln zu ändern?
Ja, jetzt kommt der Sozialpsychologe und sagt, Änderung von Praxis verläuft über veränderte Praxis. Also, in dem Moment, wo ich andere Handlungsbedingungen habe, wo ich Gruppen habe, die Dinge anders machen, oder wo ich durch zum Beispiel technische Innovationen andere Handlungsbedingungen habe, verändert sich auch das Verhalten. Denken Sie, simples Beispiel, Veränderung von Kommunikationsverhalten durch die Einführung des Internet. Das ist eine unglaubliche tiefgreifende Veränderung unserer Gewohnheiten in sehr kurzer Zeit. Aber nicht deswegen, weil jemand gesagt hat, wir müssen anders kommunizieren, sondern weil es plötzlich ein Instrument gegeben hat, was dazu geführt hat, dass man Dinge anders macht. Genauso wie sich Mobilitätsverhalten dadurch verändert hat, dass es Automobile gegeben hat. Ja? Oder nochmal anders sich verändert hat, dadurch, dass es Flugverkehr gibt und solche Dinge. Ja? Aber das kann man ja auch umdrehen und sagen, wir können natürlich auch Veränderungen hin zu einem reduktiven Verhalten dadurch herstellen, dass wir Räume dafür schaffen, dass man das machen kann. Also, einfaches Beispiel. Ich kann eine andere Bewegungsform, eine andere Öffentlichkeit, ein anderes Wohlgefühl in einer Stadt mir vorstellen, in der es keine Autos gibt. Solange es die Autos dort noch gibt, wird es nur abstrakt sein, eine abstrakte Vorstellung. Wenn ich ein konkretes Beispiel dafür schaffe, eine Kleinstadt oder besser noch eine Großstadt als ein Exempel, wo ich plötzlich wieder öffentlichen Raum habe, wo ich keine Lärmbelästigung habe, sonst was, werden die Menschen sich in diesem öffentlichen Raum anders bewegen, als sie es jetzt tun. Das heißt, ihre Praxis wird sich dadurch verändern, dass sich die Bedingungen für diese Praxis verändern.
In Ihrem Zukunftsalmanach der Stiftung Futur 2 habe ich ja gelesen, dass es Städte, das sind allerdings relativ kleine Städte, gibt, die als ersten Schritt erstmal sämtliche Ampeln, sämtliche Verkehrsschilder abschaffen, das Trottoir abschaffen und einfach alles wirr durcheinander laufen lassen. Und das siehe da, es passieren erstaunlicherweise weniger Unfälle als vorher. Jetzt wollte ich aber noch Sie etwas anderes fragen. Natürlich, es gibt viele solcher Beispiele. Das Leben ist grüner geworden. Wenn ich heute Migros in der Schweiz in den Migros gehe und einkaufe, kann ich Grünprodukte haben für fast alles, was ich brauche. Ich kann Fairtrade-Produkte haben. Es gibt auch so einen Trend zum kollektiven Teilen, also zur Aufwertung von Sozialkontakten. Nicht, dass Shopping gar nicht unbedingt immer Shopping ist, im Sinne von, ich muss mir was kaufen, sondern mehr so ein Sozialkontakt. Das ist schon richtig, ist aber alles ziemlich begrenzt. Also ist alles irgendwie eine Nische innerhalb des Systems, das weitergeht. Wie Sie gesagt haben, die Grundwerte sind alle immer schlechter jedes Jahr.
Ja, das ist natürlich eine Nische. Jetzt ist aber die Frage, wie entstehen soziale Bewegungen? Ja. Ja. Ist eine hochspannende Frage. Also ich bin immer damit konfrontiert, genau mit dieser, das, was ihr da macht, das betrifft doch nur einen ganz kleinen Bereich. Ja? Das interessiert nur wenige Leute und es gibt auch nur ganz wenige, die eine andere Praxis tatsächlich versuchen zu etablieren für sich. Und dann muss man sich mal angucken, wie ist denn die Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei entstanden? Doch nicht durch Mehrheitsbeschluss. Wir brauchen jetzt eine Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei. Wie ist die Geschichte der Frauenbewegung? Wie ist die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung in den USA? Und so weiter. Also alles, was man an sozialen Bewegungen sich angucken kann, sieht man, das sind per Definition Minderheiten, sehr kleine Minderheiten, die beginnen, diese Themen zu setzen und die in der Lage sind, Interessen zu vereinigen, ja, auch von Menschen, die gewissermaßen sich das nur zu eigen machen, die selber gar nicht die Betroffenen davon sind. Und in dem Augenblick, wo sich Nicht-Betroffene das Anliegen zu eigen machen, weil sie es für sinnvoll halten, in dem Moment gewinnen soziale Bewegungen gesamtgesellschaftliche Power. Ja. Sie gehen aber nur von wenigen Prozent der Bevölkerung aus. Und der spannende Punkt ist der, sie gewinnen dann eigentlich Power, wenn sie nicht mehr Subkultur sind. Also, wo nur die Sklaven gegen die Sklavenhalter sind, sondern wenn Menschen, die mit dem System so direkt gar nichts zu tun haben oder nicht Erleidende des Ganzen sind, die Interessen der Sklaven sich zu eigen machen und sagen, damit muss man was tun. Die Bürgerrechtsbewegung in den USA wird in dem Augenblick stark, wo sich Angehörige der weißen Mehrheitsbevölkerung das Anliegen zu eigen machen und sagen, dafür treten wir auf. Und dasselbe haben wir hier auch. Deshalb ist das Suchen nach Mehrheiten eigentlich völlig überflüssig. Man kann kulturelle Veränderungen mit Minderheiten initiieren, ist überhaupt kein Problem.
Ja, ein Beispiel wäre vielleicht auch die Apartheid-Bewegung oder die Anti-AKW-Bewegung. Ja. Doch ist es doch so, dass die Regierung zumindest sagt, sie wolle die Energiewende in der Schweiz wie in Deutschland. Und das hat als kleine Bewegung angefangen.
Also der deutsche Fall ist wahnsinnig interessant mit der Anti-AKW-Bewegung, weil erstens war die, als sie existiert hat, eine Kombination aus Schülern, die demonstriert haben, zum Teil auch gewalttätig demonstriert haben, aus Intellektuellen, die in den Feuilletons über den Atomstaat und andere Dinge geschrieben haben, bis hin zu Teilen in der etablierten Politik, die das Anliegen, dagegen zu sein, ernst genommen haben. Das hat dazu geführt, dass in der Bundesrepublik alle Umfragen, es immer gezeigt, dass nie mehrheitsfähig gewesen ist, auf die Atomenergie zu setzen. Und dann gibt es den historischen Moment, Fukushima, wo dann plötzlich eine Bundeskanzlerin, deren Herzensanliegen das man weiß Gott nicht ist, obwohl sie Physikerin ist, plötzlich denkt, das kann ich jetzt nicht mehr vertreten. Ja? Und da wird das dann plötzlich wirksam. Übrigens auch mit so einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten. Sehr interessanter, auch historischer Anwendungsfall. Aber das wird nur ermöglicht dadurch, dass es diese starke Bewegung gegeben hat. Und die Wirksamkeit entfaltet sich dann ein paar Jahrzehnte später. Hochspannender Fall.
Da ist auch sehr viel zusammengekommen. Sie haben jetzt gerade die verschiedenen Faktoren beschrieben, bis hin zu nicht planbaren Katastrophen wie Fukushima. Wenn man das jetzt mal verallgemeinert, das allgemeine Phänomen, was man hat, ist, dass viele Leute sich über das derzeitige Wirtschaften beklagen, dass sie krank werden. Also gerade jetzt ist eine Studie erschienen, die besagt, dass der Stress am Arbeitsplatz die Leute krank macht. Ich kenne das aus meiner alltäglichen Berufspraxis. Die Leute klagen, vor allem am Abend in der Kneipe, sie machen nichts. Das heißt, sie sind so eingespannt, sie sagen auch, ja, irgendwie um mich zu wehren oder um Gewerkschaftsarbeit zu machen, habe ich keine Zeit. Gibt es sozialpsychologische Erkenntnisse, wann eigentlich solche Brüche erfolgen, wenn jemand oder wann relevante Teile der Bevölkerung sagen, bis hierher und nicht weiter?
Eigentlich nicht. Also da ist man im Grunde genommen ziemlich unbedarft. Also es gibt so natürlich, was einem sofort einfällt, klassische Verelendungstheorie, Marx und so weiter.
Ja, aber das hat ja nicht richtig gestimmt.
Ja, es hat eben nicht gestimmt. Genau. Und merkwürdigerweise wurde die Revolution, die dann auch schlecht ausgegangen ist, natürlich genau von anderen Leuten getragen, als die Theorie ist so. Und wir haben, das ist ein extremes Defizit in den Sozialwissenschaften, kaum Wissen und auch keine Theorie darüber, wie gesellschaftliche Veränderungsprozesse tatsächlich stattfinden. Negativ gesagt, wir haben auch kaum Theorien darüber, wie Gesellschaften zerfallen. Ja, wir haben unheimlich viel über Stabilität von Gesellschaften, also im Grunde genommen sowas wie affirmative Wissenschaft, die erklärt, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Aber wir haben extrem wenig Wissen darüber, was die Zerfallsfaktoren, die Erosionsfaktoren und sowas sind. Ja. Und das ist wirklich ein spannendes Gebiet. Im Moment gibt es ja das große Wort von der großen Transformation. Also da gibt es auch Forderungen nach Transformationsforschung. Aber das ist nur ein Reflex darauf, dass wir da ganz schwach auf der Brust sind hinsichtlich des Wissens, unter welchen Bedingungen sich ganze Gesellschaften verändern.
Das sieht man auch in den Reaktionen auf Ihr Statement in der Zeit, also im Netz, da in diesem Film. Da kommen ganz mehrere Reaktionen, die sagen, ja, das ist doch ganz klar. Wenn die Ressourcen knapp werden, gibt's mehr Konkurrenz. Wenn es mehr Konkurrenz gibt, ja gut, dann hauen die Leute aufeinander. Also dieser Zusammenhang ist, glaube ich, erforscht, ne?
Ja, also ich meine, gut, das ist am Ende, wenn sich Überlebensbedingungen verändern, immer auch höheres Konfliktpotenzial gibt. Das ist schon klar. Das ist ja aber auch so banal, dass man es kaum auszusprechen wagt.
Ja. Ja, aber als Alternative sagen Sie, es gibt das Angebot einer anderen Praxis. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das der Sinn der Stiftung Futur 2?
Ja, auch da ist der Gedanke total banal, dass man ja sagen kann, es gibt auch in Gesellschaften wie der unseren, also diese Hyperkonsumgesellschaften, Menschen, Projekte, Initiativen, die unerwartbare Dinge tun. Also ein Unternehmen, das beschließt, nicht zu wachsen beispielsweise, ist innerhalb des Systems was Unerwartbares. Eine Gruppe, die einen Gemeinschaftsgarten in der Stadt gründet, ist erstmal was Unerwartbares. Übrigens interessantes Beispiel, weil sich das in rasender Geschwindigkeit weltweit verbreitet hat, ja. Dieses Prinzip der Community Gardens in den Städten. Ja, ist aber ganz jung, vor einigen Jahren in Berlin erfunden worden, von den Prinzessinnengärten. Aber das sind unerwartbare Dinge. Unerwartbar als Gedanke, ich verstehe Stadt anders, als sie sich normalerweise definiert. Ich nutze eine Brache, die eigentlich nur darauf wartet, von einem Investor bebaut zu werden, so lange, bis sie bebaut wird, als Garten. für die Gemeinschaft, die um diese Brachfläche herum wohnt. Und sogar als interkulturellen Garten, weil dann beispielsweise in Gegenden, wo viele Migrationsbevölkerung ist oder sowas, man gemeinschaftliche Orte hat. Eine extrem einfache Idee, aber völlig unerwartbar, dass jemand darauf kommt. Ja? Und dann funktioniert das Ganze. Und das ist auch hier wieder das Beispiel einer veränderten Praxis. Ich nehme ein Segment aus der normalen Benutzeroberfläche, verändere es, schaffe eine Situation für eine veränderte Praxis und das verändert die Menschen. Die haben dann nämlich das Gefühl, das ist super, das machen wir in einem anderen Viertel auch. Ja? Also weil es lässt sich auch einfach fortsetzen, sowas. Und solche Beispiele interessieren uns bei Futur 2 aus zwei Gründen. Nämlich einerseits, weil man mit solchen Geschichten Gegengeschichten erzählen kann, gegen das Bestehende, gegen die Behauptung, das ist alles alternativlos und wir müssen wachsen und es geht gar nicht anders und Glück basiert auf Konsum und sonst was. Dazu beginnen wir Gegengeschichten zu erzählen, die aber nicht abstrakt sind, sondern konkret, weil wirkliche, reale Menschen in ihnen vorkommen, die Unerwartbares getan haben, damit erfolgreich gewesen
Interessant,
sind.
Dass Sie jetzt gegen das Unerwartbare und das Unerwartete, wo man ja eigentlich nichts machen kann, weil es eben halt unerwartbar ist, einfach auch nicht vorhersehbar ist, den Begriff der Geschichte setzen. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie erzählen Geschichten?
Wir erzählen Geschichten. Ich meine das ganz wörtlich. Wir informieren nicht. Wir geben keine moralische Gebrauchsanweisung und sagen, wir müssen die Welt retten, weil der Klimawandel kommt. Und der kommt deswegen, weil man so und so viel CO2 emittiert, sondern wir erzählen tatsächlich Geschichten mit handelnden Personen, mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Schluss. Aha. Aus dem simplen Grund, weil auch wir, daran hat das Internet und alles gar nichts geändert, uns als Personen immer noch im Medium der Geschichte verstehen. Wenn wir jemanden kennenlernen, beginnen wir Geschichten zu erzählen. Mhm. Ja, wir hören auch Geschichten, die jemand erzählt, um zu wissen, wer das ist. Genauso erzählt auch eine Gesellschaft eine Geschichte über sich. Unsere ist die von Wachstum, Fortschritt, immerwährender Steigerung und sowas. Aber man kann auch Gegengeschichten, auch als politisches Instrument erzählen. Das ist, glaube ich, der interessante Punkt. Wir haben uns so angewöhnt, in einer verwissenschaftlichten Welt Daten, Werte, Kennziffern für bedeutsam zu halten, während wir uns selber eigentlich nur im Rahmen von Geschichten verstehen. Und deshalb hat Futur 2 die Idee gehabt, wir fangen jetzt an, diese Geschichten zu erzählen. Anschauliche Beispiele darüber, was Menschen tun, in einer ganz klassischen Weise sogar, die man als Vorbilder nehmen kann, wo man die Idee hat, hey, wenn die das machen, dann kann ich das ja auch und so weiter. Also da im Grunde genommen so eine, Geschichten sind in gewisser Weise eine Produktivkraft der Veränderung.
Harald Welzer, wenn man die Internetseite von Futur 2 aufschlägt, dann wird man ja auch aufgefordert, die Geschichten weiter zu erzählen. Ohne das darf man da gar nicht weitermachen. Wir haben vielleicht eine Geschichte erzählt. Wir werden weiterhin Geschichten erzählen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Danke.
Das war Reflexe mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer, Direktor der Stiftung Futur 2, als Gast bei Felix Schneider.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.